Und erstmal eine kleine Fallstudie, sowohl als Entwurfsmuster für eine Form von Algorithmen und zweitens auch als Anwendung der Bibliothek, um zu sehen, also um zu zeigen, dass es durchaus hilfreich ist, sich in der Bibliothek ein bisschen auszukennen, und drittens als Beispiel für Funktionen höherer Stufe oder zumindest eine ganz spezifische Funktion höherer Stufe. Und das Fallbeispiel ist, dass man gerne einen String analysieren möchte daraufhin, welche Wörter da drin vorkommen und wie oft diese Wörter vorkommen. Also zum Beispiel, wenn der String never say never again ist, dann soll die Ausgabe sein, dass... Na, wieso geht das jetzt nicht? Ach, weil ich hier... So, genau. Die Ausgabe soll auch wieder ein String sein, und zwar mit den Wörtern der Eingabe, aber in alphabetischer Reihenfolge, und jedes Wort nur einmal, aber zusammen mit der Häufigkeit des Wortes. Das heißt, die Ausgabe für den String never say never again wäre eben das erste alphabetisch erste Wort ist again, das kommt einmal drin vor, dann soll ein Zeilenumbruch kommen, dann kommt das Wort never alphabetisch, das kommt zweimal drin vor, und das dritte Wort ist eben say, und das kommt wieder nur einmal vor und dahinter wieder ein Zeilenumbruch. Das Ganze ist ein String, was rauskommt mit den Zeilenumbrüchen eben an den richtigen Stellen. Und wenn Sie den String wirklich ausdrucken wollen, nicht in dieser Form mit den Zeilenumbrüchen als Backslash N, sondern wirklich mit Zeilenumbruch, dann gibt es eben die Funktion putstring, die dann tatsächlich einen String in der richtigen Formatierung ausdruckt. Aber damit sind wir nicht, also das interessiert uns nicht, dieser letzte Schritt. Uns interessiert dieser Schritt von der Eingabe zu dieser Ausgabe hier. Und das Prinzip, dem wir hier folgen wollen bei dem Entwurf des Algorithmus, ist, dass man das Problem in einer Sequenz von kleinen Schritten löst und indem man die Eingabe graduell transformiert, bis man die Ausgabe erhält. Das ist nicht immer anwendbar, aber wenn es anwendbar ist, ist es sehr praktisch, und das kennen die wahrscheinlich viele von Ihnen im Bereich Unix, wo es die Pipes gibt und wo man oft Shell-Skripte bauen kann, indem man einzelne Unix-Kommandos miteinander verknüpft und eben irgendeine Datei zum Beispiel erst einen Word-Count drauf macht oder erst einen grep drauf macht und dann einen Word-Count und solche Kommandos eben hintereinander setzt, und genau das wollen wir jetzt hier auch machen, und hier ist die Eingabe eben ein String, der analysiert werden soll. Und der erste Schritt, den wir machen wollen, ist, dass wir überhaupt erstmal den String in seine Einzelbestandteile zerlegen. Also in dem Fall never say never again soll der eben in eine Liste von einzelnen Wörtern zerlegt werden. Und man kann das programmieren, aber man muss es nicht programmieren. Man findet es nämlich bereits in der Bibliothek. Es gibt in der Haskell-Bibliothek bereits die Funktion Words, die ist in Prelude definiert und die macht genau das. Die zerschneidet einen String in eine Liste von einzelnen Wörtern. Was jetzt genau die Trennzeichen als Trennzeichen hier gesehen wird, das soll hier jetzt sekundär sein. Wir nehmen mal an, dass Word so definiert ist, dass es genau das ist, was wir wollen. Also typischerweise werden es natürlich Spaces sein, aber auch andere Characters wie New Lines oder sowas, die als Trennzeichen fungieren. Und danach wird eben der Eingabestring in eine Liste von Einzelwörtern zerlegt. Okay. Das ist der erste Schritt. Das zweite ist, wir sortieren die Wörter, weil wir wollen im Endeffekt ja die Ausgabe alphabetisch haben, in alphabetischer Reihenfolge. Und da gibt es natürlich auch bereits eine Funktion, die auf Listen operiert und die Listen sortiert. Und das ist die Funktion sort, und die ist in DataList definiert. Braucht man also auch nicht sonderlich viel zu machen, können wir direkt sort dahinter anwenden. Okay, zweiter Schritt funktioniert auch prima. Das nächste ist, wir wollen ja nicht in der Ausgabe, wir wollen ja für jedes Wort, was mehrfach vorkommt, wollen wir das in der Ausgabe nur einmal haben, zusammen mit der Anzahl, wie oft es vorgekommen ist. Und wir haben jetzt schon die sortierte Liste, again, never, never und dann say. Und jetzt wollen wir die Dinge, die gleich sind, zusammengruppieren. Und auch hier gibt es bereits eine vordefinierte Funktion, group. Auch in DataList, was nimmt die? Die Funktion Group nimmt eben eine Liste von Elementen und macht dann eine Liste von Listen von Elementen und gruppiert die gleichen Elemente in die gleiche Teilliste. Wobei ich jetzt selbst nicht hundertprozentig sicher bin, ob das die Gesamtliste, nein, ich glaube nur die nebeneinander stehen und gleich sind, werden dann in die gleiche Teilliste gruppiert. Das ist aber jetzt in der Anwendung gar nicht mal wichtig, weil wir wissen, wenn sie gleich sind, dann stehen sie ohnehin schon nebeneinander, weil wir es auch vorher sortiert haben. Und damit kriegen wir jetzt eine Liste von Listen und jede dieser Listen da drin entspricht eben dem n-fachen Vorkommen eines der Wörter. Jetzt wollen wir natürlich irgendwann die ganzen Wörter kollabieren zu einem einzigen, also die beiden Nevers zu einem einzigen Never, aber uns dabei merken, wie oft das Never vorkam. Und das machen wir jetzt in einem weiteren Schritt. Und zwar zähle ich einfach jede Gruppe. Das heißt, ich ersetze jetzt das n-fache Vorkommen von dem String Never, hier zum Beispiel zwei Nevers, ersetze ich durch ein einziges Paar von dem String und seine Häufigkeit. Und das mache ich für alle Elemente der Liste, ersetze ich eben die Teilliste hier auch durch einfach ein Paar von dem Element, was in der Teilliste vorkommt, das ist ja immer das gleiche Element, mit seiner Häufigkeit, also der Länge der Teilliste. Und das ist jetzt was wir wirklich programmieren müssen. Da habe ich in der Bibliothek nichts Passendes gefunden. Frage? Nein. Irgendjemand hatte was gesagt. Gut. Das machen wir jetzt aber, das können wir sehr schön machen, das können wir nämlich punktweise machen. Wir können jede von diesen Teillisten, können wir auf das entsprechende Paar abbilden. Das heißt, es ist selbstverständlich ein Map, was jeweils eine Teilliste nimmt und abbildet auf ein Paar von was? Ja? Ja? Genau, einfach Map von der Funktion, die eine Wortliste abbildet auf das erste Element der Wortliste und die Länge der Wortliste. Und wir können hier ganz unbesorgt das Head anwenden, weil wir wissen, da werden keine leeren Listen drin vorkommen. So wie wir die Listen konstruiert haben, sind alle die Listen in den Listen drin immer nicht leer. Gut, jetzt haben wir also sind wir schon relativ nah an der Ausgabe, nur ist es noch kein String, sondern es sind jetzt noch diese Liste von diesen Paaren. Das heißt, jetzt formatieren wir jede von diesen Gruppen erstmal, indem wir die Liste, das Paar auflösen und daraus machen einen String mit dem ersten Element des Paares, Doppelpunkt und dann dem zweiten Element des Paares. Wobei wir hier natürlich, das zweite Element des Paares ist hier ein Integer und hier ist es eine Zahl. Das heißt, es ist wieder ein Map und das Map nimmt eben, das geht über die gesamte Liste drüber, nimmt jeweils ein Paar WN und gibt ihnen zurück einen String mit W, gefolgt von Doppelpunkt Space, gefolgt von Show N. Was ist Show N? Show N ist einfach die Funktion, die in dem Fall einen Integer umwandelt in einen String. Wir werden das Show gleich noch in seiner Allgemeinheit zu sehen bekommen. Und das ist eben der Effekt auf diesen Eingabestring, ist genau, dass der Ausgabestring rauskommt. Und jetzt sind wir schon fast so weit, wie wir wollen. Jetzt müssen wir einfach nur noch die ganzen Einzelstrings zusammen verketten wieder und mit Newlines versehen. Und in dem Fall also, wir wollen immer jedes Mal nicht nur zwischen diese Einzelstrings hier oben eine Newline setzen, sondern auch noch ganz am Ende eine Newline. Und da gibt es bereits eine Funktion, die nennt sich Unlines. Die nimmt eben eine Liste von Strings und macht genau das, was ich erklärt habe. Sie setzt, die konkateniert alle Strings und setzt jeweils dazwischen und auch ganz am Ende ein Newline. auch wieder vordefiniert. Und damit ist der Erfolg, ist der ganze Algorithmus ist damit programmiert. Und jetzt können wir uns ihn in der Gesamtheit angucken. Dann gibt es also die Funktion CountWords. Die nimmt einen String, gibt wieder einen String zurück. Und die können Sie jetzt einfach definieren als die Komposition, als die Funktionskomposition der einzelnen Teilschritte, die wir programmiert haben. Also Funktionskomposition ist der Punkt, ist immer so, dass die rechte Funktion zuerst ausgeführt wird, dann die linke. Das heißt, wir haben zuerst die Funktion Words, die den String auftrennt, dann die Funktion Sort, die in eine Liste von in eine sortierte Liste überführt, dann Group, die eben die gleichen Wörter zusammengruppiert, dann hatten wir diese Liste von Listen, dann haben wir das Map, was jetzt aus der Liste von Listen, naja, wir kennen das ja. Jetzt müssen wir wieder warten. Ich habe es der RBG gemeldet, Sie können es nicht reproduzieren. Es war auch jemand am Ende der Stunde letztes Mal da und hat nichts gesehen. Vermute ich, muss es selbst wieder einschalten hier, VGA. Ja, es geht wieder an. Ah ja. Ja, also ich will durch die einzelnen Schritte nicht nochmal durchgehen, aber Sie haben Fragen dazu, das ist gut. Ich kann Sie nicht verstehen, da Ihre Kommilitonen zu laut sind. Das ist ein Stück eleganter mit der Funktionskomposition. Das entspricht auch der Unix-Pipe, deswegen habe ich es auch gemacht. In Unix würden Sie eben immer einen senkrechten Strich dazwischen setzen. Ansonsten, Sie können es auch mit einer geballten Funktionskomposition oder mit dem Dollarzeichen machen. Sie haben sich hier den Namen des Argumentes gespart. Es ist ein klein wenig sprechender. So sehen Sie sofort, dass es einfach eine Kaskade von einzelnen Schritten ist. Aber der Unterschied ist gering. Ja. Gut. Also, das ist jetzt zusammengefasst diese Funktion. Direkt eine Frage. Sehen Sie eine Optimierungsmöglichkeit, die einem sofort hier ins Auge springt, wenn man den Code anguckt? Genau, das ist etwas, was man immer sofort sehen sollte in einem funktionalen Programm. Wenn Sie zwei Maps hintereinander über eine Liste laufen lassen, dann ist das ein bisschen ineffizient, weil Sie eben zweimal über die Liste laufen, erst die eine Funktion anwenden auf jedes Element und dann die zweite Funktion anwenden. Das könnten Sie natürlich genauso machen, indem Sie nur einmal über die Liste laufen und für jedes Element beide Funktionen hintereinander anwenden. Das heißt, das hier ist das, was man optimieren kann, typische Peephole Optimization. Man guckt sich nur ein kleines Stück von dem Code an und sieht schon, ah ja, hier kann man was optimieren. Und was ist die Idee dabei? Ja, kann ich also zwei hintereinander folgende Maps in ein Map überführen? Ja, das kann ich natürlich, indem ich sage, das ist dasselbe, als ob ich ein Map ausführe, aber jetzt die Funktion F komponiert mit G ausführe. Das ist also ein absolutes Standardgesetz für Maps, das man sich auf jeden Fall merken sollte. Und wie sieht dann die optimierte Lösung aus? Die sieht dann so aus. Also gucken wir uns erst einmal die nicht optimierte an. Da hatten Sie erst eine Map, die eben eine Liste von Wörtern in ein Paar überführt. Und dann haben Sie eine Map, wo jeweils das Paar genommen wird und in einen String überführt wird. Und jetzt machen wir das in einem Schritt, wo eine Wortliste genommen wird und wird in einen String überführt in einem Schritt. Das heißt, da haben Sie jetzt schon mal einen ganzen Durchlauf über die Liste gespart. Gilt das jetzt wirklich mit den Maps? Wie beweist man das? Also ich möchte gerne beweisen, dass Map F komponiert mit Map G dasselbe ist wie Map von F komponiert mit G. Und wenn ich das beweisen möchte, werde ich erstmal Folgendes beweisen, was darunter steht, dass eben Map F von Map G von X ist gleich Map FG von X ist. Und jetzt hat auch so eine Umschreibung stattgefunden, wie Sie vorhin gefragt haben, bei der Funktionsdefinition hätte man die nicht auch anders schreiben können. Bloß da hatten Sie diesen Dollar vorgeschlagen. Also ich habe hier jetzt praktisch noch explizit ein Argument eingeführt. Und die Frage ist, wieso habe ich eigentlich das Argument eingeführt? Wieso habe ich nicht das, was oben in Blau steht, direkt bewiesen? Was ist da die Motivation? Warum sage ich das, führe ich jetzt dieses Listenargument explizit ein, um den Beweis zu führen? Was vermuten Sie? Ja, genau. Die blaue Zeile, die hat keine Liste drin. Das ist sehr schön zum Hinschreiben. Die ist sehr kompakt und schön mathematisch abstrakt. Aber das Listenargument, über das man den Beweis führen muss, das fehlt hier. Das heißt, das habe ich jetzt explizit eingeführt und habe gesagt, naja, jetzt beweise ich erstmal die Zeile darunter, die das Listenargument X ist explizit hat. Und der Beweis ist völlig Standard mit einem Basisfall und einem Induktionsschritt. Und die einzelnen Schritte brauchen wir uns nicht anzugucken. Jedenfalls, das funktioniert, diese Zeile hier, Map F, Map G, X ist Map F, G, X ist, das lässt sich damit beweisen. Wie komme ich jetzt auf mein Eigentliches, was ich da oben in Blau habe? Wie kriege ich das jetzt raus aus dem, was ich gerade bewiesen habe? Was ist da die Idee dahinter? Sagen Sie es ein bisschen lauter? Genau, wir haben jetzt gezeigt, dass für jede Liste die beiden Funktionen rechts und links gleich sind, also sind sie eben auch als Funktionen gleich. Und hier habe ich noch eine kleine Konversion gemacht. Ich habe eben, ich fange links an mit Map F, komponiert mit Map G, angewandt auf X's. Das ist nichts anderes als per Definition von dem Kompositionsoperator wie Map F von Map G von X ist. Und das wissen wir hier oben ist gleich Map von FG von X ist. Und jetzt können wir eben, jetzt haben wir links und rechts eine Funktion angewandt auf X ist. Und das ist für alle X ist gleich. Damit wissen wir, dass die beiden Funktionen gleich sind. Und das ist eine Standardmethode, wenn Sie irgendwas haben auf der Funktionsebene und wollen das beweisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie es erstmal auf ein Argument anwenden müssen und dann das Argument, und dann zum Beispiel eine Induktion über das Argument machen. Das muss nicht so sein. Es kann auch sein, dass Sie auf der Funktionsebene irgendwas beweisen können, indem Sie einfach irgendwelche Eigenschaften von dem Kompositionsoperator ausnutzen, zum Beispiel, dass der assoziativ ist oder sowas, und das einfach auf der Funktionsebene transformieren können, aber häufig ist es eben so, dass Sie tatsächlich ein Argument brauchen. Aber um es dann hinzuschreiben, sozusagen, dass das Knappere und Sprechendere ist dann die blaue Variante, die eben ohne die Argumente auskommt. Gut, das war jetzt eine kleine Exkursion einerseits in simple Optimierung für funktionale Programme und dann eben auch eine Eigenschaft vom Kompositionsoperator und der Map-Funktion. Und Zweites Thema heute sind Typklassen. Und die haben wir schon mal ein bisschen kennengelernt, indem wir so Standardtypklassen wie EQ und Ort, glaube ich, benutzt haben. Oder EQ und NUM waren es. Und jetzt möchte ich den allgemeinen Mechanismus einführen. Und ich kann Sie nur bitten, wenn Sie das Wort Klasse lesen, vergessen Sie, dass Sie das Java-Klassen hat. Die Typklassen in Haskell sind sehr anders als die Klassen von Java. Das hat nichts miteinander zu tun. Wenn Sie Typklassen in Haskell lesen, dann denken Sie an Java Interfaces. Das ist viel ähnlicher. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist viel ähnlicher. Wohingegen Java-Klassen sind was völlig anderes. Also, Typklassen, was ist das? Also erstens Erinnerung, der Hauptzweck, den wir bis jetzt hatten, war, Typklassen erlauben eben Überladung, dass man die gleichen Funktionen auf mehreren Typen anwenden kann. Beispielsweise die Elementfunktion, das ist jetzt eine sehr kompakte Definition wieder. Elem von x ist any ist gleich x. Hier benutze ich also wieder einige höherstufige Funktionen. Und dann darf mir jetzt erstmal jemand sagen, was ist der Typ von LM? LM nimmt sicher ein Argument. Dann darf Sie, ja. Genau. A und Liste von A. Und was gibt's zurück? Boolean. Jetzt werden Sie erstmal sich fragen, wo ist denn das Listenargument geblieben? Das ist wieder diese Transformation, die wir auch letztes Mal schon behandelt hatten. Wenn Sie könnten die LM-Funktion so definieren. LM von x ist gleich any ist gleich x ist. Das ist genau die gleiche Funktion, nur ein bisschen verboser definiert, indem Sie eben das x-Argument auf beiden Seiten noch dazu hingeschrieben haben. Aber das können Sie auch, weil es als letztes Argument auftaucht, können Sie das jetzt wieder mit Extensionalität weglassen. Sie als Argument ist also, warum ist die Funktionsdefinition das gleiche wie die hier, nun per Extensionalität. Wenden Sie einfach mal LM von x auf x's an, dann kriegen Sie in beiden Fällen die rechte Seite, kommt das gleiche raus. Das heißt, das ist so ein Pattern, wenn eben so ein Argument hier als letztes auftaucht und auch hier als letztes, dann können wir es gleich wegschmeißen. Können wir es auf beiden Seiten eliminieren. So, ist das der volle Typ von LM oder fehlt da noch was? Genau, wir benutzen hier die Gleichheit auf dem Element Typ A. Das heißt, hier geht das Ganze nur unter der Voraussetzung EQA. Genau. Also Gleichheit, der Elementtest ist eben nur anwendbar auf Typen, die auch einen Gleichheitstest haben. Okay, was ist im Allgemeinen? Das ist jetzt, was sind Typklassen? Typklassen sind, also EQ war jetzt ein spezielles Beispiel. EQ ist eben die Klasse, die Menge aller, die Kollektion aller Typen, die eine Gleichheit haben, die einen Gleich-Gleich-Operator haben. Im Allgemeinen sind Typklassen eben Kollektionen, nicht Kollektionen im Sinne, dass sie jetzt in irgendeiner Datenstruktur drinstecken, sondern ein anderes Wort für Menge oder Klasse, sind eben eine Reihe von Typen, die ein bestimmtes Interface implementieren, ein bestimmtes fixes Interface. Bei der Klasse EQ ist das Interface sehr schmal, da müssen Sie nämlich genau ist gleich implementieren. Und wenn Sie sowas implementieren, dann sagt man, der Typ ist eben in der Klasse drin. Und ja, das ist genau, dass man so eine Typklasse ist, analog zu einem Interface, dass man eben sagt, das Ding hat einen Namen, EQ, und es hat eine Reihe von Funktionen, die es bereitstellt. Im Fall der EQ-Klasse ist es nur das ist gleich und die haben gewisse Typen, diese Funktion, die Typklasse bereitstellt, hat gewisse Typen. Das ist eben hier das simpelste Beispiel. Und so wird auch die EQ-Klasse in Haskell eingeführt. Das heißt, im Prelude von Haskell ist eben eine solche Klassendefinition drin, die sagt, ich führe jetzt eine neue Klasse ein, die heißt EQ, und ich definiere, was es heißt, dass ein Typ A in der Klasse EQ drin ist. Nämlich, falls es auf dem Typ A eine Funktion gibt, gleich mit dem mit der Funktionalität a nach bool. Und in der Klasse müssen Sie jetzt nicht davor hier bei dem Typ wieder EQA schreiben, weil das steht ja ganz oben im Klassenkopf drin. Aber wenn Sie außerhalb der Klasse sich fragen, was ist der Typ von ist gleich, dann wird er eben dieser Typ sein. Falls a in EQ liegt, dann ist es der Typ AA bool. Im Allgemeinen sieht die Klassendefinition eben so aus. Klassenkopf sagt, Klasse mit Namen C, ich führe eine neue Klasse C ein, und ein Typ A ist in dieser Klasse, falls er das folgende Interface bereitstellt. Falls er also die Funktionen F1 bis Fn bereitstellt, und die müssen die Typen T1 bis Tn haben, wo natürlich in diesen Typen T1 bis Tn dieses A wieder drin vorkommen kann, wie wir das ja hier gesehen haben, wo eben in dem Typ hier von der Gleichheitsfunktion dieses A von oben vorkommt. Aber es können natürlich auch andere Typen noch da drin vorkommen. Ja, genau. Und der Grund, der Punkt von Typklassen ist, dass Typklassen generische Programmierung unterstützen. Was meine ich mit generischer Programmierung? Das ist eben Code, der nicht nur für einen Typ funktioniert, sondern für verschiedenste Typen funktioniert. Und im Extremfall ist das natürlich Polymorphismus, dass ich Code habe, der für alle Typen funktioniert, weil er gar keine Annahmen für die Typen, über die Typen macht. Zum Beispiel die Längenfunktion auf Listen, die funktioniert halt auf beliebigen Listen. Da brauchen Sie keine Annahmen über den Typ der Elemente der Liste zu machen. Aber häufig ist es eben, dass Sie auch noch annehmen müssen, damit Sie den Code schreiben können, dass dieser Typ, über den Sie polymorph sind, dass der zumindest noch ein gewisses Interface bereitstellt. Und dieses Interface wird eben durch die Klassen kodiert. Also, das ist Code, der nicht nur für einen Typ funktioniert, sondern für eine ganze Klasse, für eine ganze Menge von Typen. Und nämlich alle Typen, die die Funktionen in der Klasse implementieren. Das ist also das der entscheidende Punkt. Das ist der Zweck von Typklassen. Und ja, jetzt, wenn man sich den letzten Satz anguckt, alle Typen, die implementieren die Funktionen der Klasse. Das ist aber jetzt nicht automatisch sozusagen, wenn Sie Funktionen definieren, die halt vielleicht die richtigen Typen haben, dann ist damit Ihr Typ, den Sie haben, nicht automatisch in der Klasse drin. Sie müssen also wirklich als Programmierer sagen, bitte, dieser Typ hier liegt in der Klasse drin, und hier sind die Implementierungen der ganzen Funktionen der Klasse, der Funktionen F1 bis Fn. Und das ist genau, was diese Instanz bedeutet. Ein Typ ist eine Instanz einer Klasse, wenn der Typ T alle Funktionen der Klasse unterstützt, also wenn alle Funktionen der Klasse implementiert worden sind. Und das muss man dann auch dem System explizit mitteilen. Wir schreiben jetzt erstmal, das kommt gleich, wenn ich C von T schreibe, weil bei T eben irgendein konkreter Typ ist, dann heißt es eben, der Typ T ist in der Klasse C drin. Beispielsweise der Typ Int ist eine Instanz der Klasse EQ. Der Typ Int hat nämlich die Gleichheit hat eine doppelte Gleichheit drauf definiert, und deswegen kann ich eben schreiben EQInt in meinen Typ ausdrücken, kann sowas vorkommen, und das bedeutet eben, dass Int in der Klasse EQ ist. Und damit weiß ich, dass LM auch diesen speziellen Typ hat, und das können Sie jetzt wirklich als eine logische Schlussfolgerung betrachten. Sie wissen EQ von Int, Sie wissen, LM hat den Typ hier, das heißt eben, wenn Sie das hier spezialisieren, das A ist eine Typvariable, wenn Sie die Typvariable spezialisieren und das A durch Int ersetzen, Sie haben die Voraussetzung EQ von Int, also folgt daraus dieser Typ hier, das dass LM diesen speziellen Typ hat, wo sie die Voraussetzungen natürlich nicht mehr brauchen, weil sie die bereits hier oben sich vergewissert haben, dass die gilt. Und so eben für jeden weiteren Typ, der in der Klasse EQ liegt. Eine kleine Terminologiewarnung, das Wort Instanz wird hier in doppeltem Sinne gebraucht. Also hier auf der Folie wird es in einem Sinne gebraucht. Aber wir hatten noch einen anderen Begriff der Instanz kennengelernt. Und zwar, wir haben auch gesagt, dass ein Typ eine Instanz eines anderen Typs ist. Das heißt, wenn ich den Typ 2 instanziieren kann, also die Typvariablen in Typ 2 ersetzen kann durch konkrete Typen und kriege T1 raus, dann nenne ich T1 eine Instanz von T2. Das heißt, T1, wenn das Resultat ist von der Ersetzung von Typvariablen durch Typen, dann nenne ich das eine Instanz des anderen. Das heißt, es gibt eben diesen Instanzbegriff auf Typen, aber es gibt auch den Instanzbegriff zwischen Klassen und Typen, und das sind zwei verschiedene Dinge. Ich wollte da nur darauf hinweisen, dass man da nicht durcheinander kommt. Hier jetzt im Moment reden wir immer nur über die Instanz auf Klassen, dass also ein Typ eine Instanz einer Klasse ist, also die Funktionen der Klasse bereitstellt. Und hier ist nochmal ein Beispiel für die andere Art des Instanzbegriffs. Der Typ AB, dieser polymorphe Typ, Entschuldigung, der Typ BoolInt, dieser konkrete Typ, ist eine Instanz des polymorphen Typs A, B, weil man eben das A durch Bool und das B durch Int ersetzen kann. Aber wie gesagt, ist eine andere Baustelle. Ja, jetzt muss man dem System auch beibringen, dass irgendwas eine Instanz ist von einer Klasse, dass irgendein Typ eine Instanz ist. Und das macht man ganz explizit mit einem Instance Statement. Und dann sagt man eben hier beispielsweise, Bool ist eine Instanz der Klasse EQ. Und die Syntax ist eben, dann kommt erst das Schlüsselwort Instance, dann kommt die Klasse, die man instanziert, und dann kommt der Typ, mit dem man die Klasse instanziert. Das heißt, man sagt, dies hier ist jetzt meine Implementierung der Funktionen der Klasse EQ mit Funktionen auf Bool. Und zwar, was hat die Klasse EQ nun? Hat nur die doppelte Gleichheit. Das heißt, ich muss einfach nur die doppelte Gleichheit implementieren. Und das ist genau das, was die drei folgenden Zeilen machen, die mit Pattern Matching eben Gleichheit auf Bool definieren. True gleich true ist true. False gleich false ist auch true, und alles andere ist immer false, weil sie dann eben notwendigerweise zwei verschiedene Werte miteinander vergleichen, und da muss dann false rauskommen. Das heißt, Sie können in dieses Instance-Statement da rein, können Sie jetzt lokal Funktionsdefinitionen schreiben, indem Sie eben die Funktion aus der zugehörigen Klasse, gucken wir uns die Klasse nochmal an, so sah die Klasse aus, ne? Da habe ich mal wieder auf den falschen Knopf gedrückt. So. So sah die Klasse EQ aus. Die hat hier einfach nur die Funktion ist gleich deklariert mit ihrem Typ. Und bei der Instanz muss ich dann eben die entsprechenden Funktionen aus der Klasse definieren. Und das kann auch eine mehrzeilige Definition mit Pattern Matching sein. Erstmal soweit zu dem Klassenbegriff und zu dem Instanzenbegriff. Sind da noch irgendwelche Fragen? Okay, dann komplizieren wir die Sache ein klein wenig, und zwar mit eingeschränkten Instanzen. Das ist hier ein Beispiel, wenn Sie die erste Zeile lesen, also Instance EQA impliziert EQListA. Das heißt, die erste Zeile sagt einem schon, ich baue jetzt eine Instanz von EQ von List von A. Ich zeige also, ich mache Listen über A zu einer Instanz der Klasse EQ, aber nicht ohne Voraussetzung, sondern mit einer Voraussetzung, nämlich mit der Voraussetzung, dass auch A bereits eine Instanz der Klasse EQ sein muss. Das heißt, anders gesprochen, Sie können Gleichheit auf Listen implementieren, vorausgesetzt, Sie haben bereits eine Gleichheit auf den Elementen der Liste. Das ist ziemlich offensichtlich, sonst könnten Sie Listen nicht vergleichen, wenn Sie nicht die Elemente vergleichen könnten. Und das ist genau das, was diese oberste Zeile sozusagen Ihnen ausdrückt, indem sagt, naja, falls A eine Instanz von EQ ist, dann ist auch Liste über A eine Instanz von EQ und hier kommt der Code, wie ich das realisieren kann. Und die drei Zeilen, was sagen die? Nun, wenn ich die leeren Listen vergleiche, dann ist natürlich das Ergebnis immer true. Wenn ich zwei Listen x cons x und y cons y vergleiche, dann muss ich natürlich die ersten Elemente vergleichen, muss also x gleich y testen und muss die Restlisten vergleichen, x ist gleich y. Und in allen anderen Fällen gebe ich einfach false zurück. Wie viele andere Fälle gibt es nun? Es könnte sein, dass die erste Liste leer ist und die zweite nicht leer oder die erste nicht leer und die zweite leer ist. Und das ist natürlich, dann sind die Listen definitiv nicht gleich. Das heißt, da kann ich einfach sagen, alles falsch. Und jetzt muss man sich hier, wenn man das liest, sollte einem gleich klar werden, dass wir hier zwei verschiedene ist gleich benutzen auf der rechten Seite der zweiten Gleichung. Und zwar das ist gleich das erste, ist das ist gleich zwischen Elementen, denn hier ist x und y sind Elemente der Liste. Das zweite ist ein rekursiver Aufruf der Listengleichheit. Das heißt, die Listengleichheit stützt sich ab auf die Elementgleichheit und nur diese Überladungsnotation, dass ich eben überall gleich gleich schreiben kann, da muss man erstmal einen Moment hingucken, um zu sehen, dass das verschiedene gleich gleich sind. Und die sind eben deswegen verschieden, weil sie verschiedenen Typ haben. Das eine hat eben den Typ hier rechts, dass der hier links hat den Typ die Gleichheit A nach Bool, wohingegen das hier hat eben den Typ A List nach Bool. Das ist das, was wir wirklich in dem Moment definieren, die Gleichheit auf Listen. Das ist das, was wir voraussetzen, nämlich weil wir hier bereits geschrieben haben, A soll bereits in der Klasse EQ sein. Das heißt, deswegen dürfen wir eine Gleichheit auf A bereits benutzen. Das Ganze kann man noch, hier noch eine weitere Variation über das Thema, dass ich jetzt mehrere Constraints haben will. Also das Constraint, das bezog sich eben eingeschränkt auf dieses, das nicht, ich kann Gleichheit nicht auf beliebigen Listentypen, sondern Gleichheit nur eingeschränkt auf den Listentypen definieren, die selbst die Elemente eine Gleichheit haben. Hier haben wir noch in dem Beispiel haben wir noch mehr Constraints. Hier sage ich nämlich, wenn der Typ A ein Gleichheitstyp ist, also in der Klasse EQ ist, und der Typ B auch in der Klasse EQ ist, dann ist der Typ EQ von Paar AB in der Klasse. Das sieht jetzt erst ein bisschen so aus, als ob diese Klammern hier über die Prämisse hier EQA, EQB, ob das was mit Listen zu tun hätte. Das hat nichts mit Listen zu tun. Das ist eine reine Gruppierungsklammer. Das heißt, die sagt, was sind die ganzen Voraussetzungen, die für diese Konklusion notwendig sind. Wohingegen die Klammer hier links, das ist natürlich die Listentypklammer. Das heißt, hier, das sagt eben, wenn ich zwei Typen A und B habe, die beide Gleichheitstypen sind, dann kann ich auch auf den Paaren von A's und B's eine Gleichheit definieren. Und die Definition ist nicht sonderlich schwierig. Wie vergleiche ich zwei Paare x1y1 und x2y2? Nun, ich vergleiche sie komponentenweise. x1 muss gleich x2 sein und y1 gleich y2. Und hier haben Sie eben, ja, was ist der Typ von dieser Gleichheit links? Sie haben schon viel gesagt. Ja. Genau, das ist hier Paar AB, also der hier, das Ding hat den Typ Paar AB nach Paar AB nach Bool, das hat den Typ A nach Bool und das den Typ B nach Bool. Das sind also gerade wieder hier, dass ich hier die Gleichheiten auf den Elementen ausnütze und die darf ich ausnutzen, weil ich eben voraussetze, dass A bereits ein Gleichheitstyp ist und B bereits ein Gleichheitstyp ist. Und im Allgemeinen sieht das Instanz-Statement eben so aus, dass Sie sagen Instance als Schlüsselwort, dann kommt eventuell, das hier muss also nicht da sein, im Klammern ein Kontext, der gewisse Voraussetzungen macht und File und dann kommt das Entscheidende, nämlich die Klasse, die Sie instanziieren wollen, das heißt also, wo Sie das Interface implementieren wollen und zwar mit Funktionen über dem Typ T. Und dann kommen einfach eine Reihe von Definitionen. Und T ist eben Typ. Was ist ein Kontext? Kontext sind so Voraussetzungen, dass gewisse Typen bereits in gewissen Klassen liegen. Und die Definitionen sind eben Definitionen der Funktionen in der Klasse C. Also da stehen natürlich nicht beliebige Definitionen, sondern genau das, was Sie in der Klasse C deklariert haben, muss hier definiert werden. Und wie gesagt, dieser erste Teil, Kontext-File, der kann auch wegfallen, falls Sie ohne irgendwelche Voraussetzungen an die, ohne irgendwelche Voraussetzungen die Instanzierung bewerkstelligen können. Jetzt gibt es auch hier Subklassen. Das ist nichts anderes als so eine Inklusionshierarchie zwischen Interfaces sozusagen. Also eine Klasse ist ja nichts anderes als ein Interface und man kann die eben immer weiter erweitern, um noch neue Funktionen. Also zum Beispiel hier wird eine neue Klasse Ort eingeführt. Also ich sage, ich führe eine Klasse Ort ein und als Voraussetzung habe ich, dass A in der Klasse Ort liegt, falls A bereits in der Klasse EQ liegt. Das heißt, jede Klasse, jeden Typ, ist einfach eine Erweiterung des Interfaces. Ich erwarte mindestens die Funktionen der Klasse EQ und zusätzlich erwarte ich in der Klasse Ort noch die beiden Funktionen kleiner gleich und kleiner vom Typ A nach Bool. Das heißt, ich stelle einfach mehr Anforderungen und diese Mehranforderungen, die stehen eben hier auf der linken Seite, steht, was ich mindestens erwarte, EQ, und dann steht rechts hier, naja, der neue Typ Ort A hat eben noch zusätzlich die beiden Funktionen, die hier stehen. Und das ist jetzt sehr gefährlich, diese Terminologie inherits, weil es eben von der funktionalen Programmierung schon benutzt wird. Aber ich benutze hier trotzdem mal, also man erbt, die Klasse erbt eben die ganzen Operationen. Dabei stellen Sie sich einfach eine Erweiterung des Interfaces vor. Sie müssen einfach, damit irgendwas in der Klasse Ort ist, müssen Sie mehr Funktionen bereitstellen. Sie müssen also mindestens mal sichergestellt haben, dass der Typ in der Klasse EQ ist. Und dann können Sie ihn als nächsten Schritt in die Klasse Ort noch aufnehmen. Und das machen wir jetzt gerade für die Klasse Bool mal, für den Typ Bool. Wir haben bereits den Typ Bool zu einer Instanz von EQ gemacht. Wir haben die Gleichheit auf Bool definiert. Und deswegen können wir auch den nächsten Schritt machen und können sagen, naja, EQ ist auch eine Instanz von Ort. Dann ist das ein ganz normales Instance-Statement, in dem ich sage Instance Ort Bool. Also Bool ist eine Instanz von Ort, wo ich die beiden Funktionen definiere, die ich zu definieren habe, nämlich die kleiner Gleichfunktion und die kleine Funktion. Und die kann ich jetzt zum Beispiel wie folgt definieren. B1 ist kleiner gleich B2, not B1 oder B2. Warum ist das, was man sich, wenn man jetzt unter B1 und B2 0 und 1 sich vorstellt, warum ist das Richtige? Nun, not B1 stellt sicher, wenn das also B1 falsch ist, dann ist auf jeden Fall mal die kleiner Gleichbeziehung gewahrt. Oder aber, ja, wenn B1 wahr ist, naja, dann muss aber auch noch B2 wahr sein. Wenn B1 wahr ist, dann ist not B1 falsch, also damit muss dann auch B2 wahr sein, damit das ganze Oder wahr wird. Und kleiner Gleich definieren wir einfach als, kleiner definieren wir als kleiner Gleich und nicht gleich. Und das können wir jetzt natürlich machen, denn die Klasse Ort ist ja eine Subklasse von EQ. Das heißt, ich weiß, wir haben bereits eine Gleichheit, die können wir hier benutzen, um jetzt hier das kleiner zu definieren. Machen wir mal ein weiteres Beispiel, und zwar an der Tafel. Das ist jetzt sehr simpel gewesen, diese kleiner Gleichbeziehung auf Booleans. Machen wir das Ganze doch mal auf Listen. Instance, ja. Ort von Listen von A. Where? Das heißt, ich will jetzt eine Ordnungsbeziehung auf Listen definieren. Was brauche ich dazu auf den Elementen? Das wird nicht genügen, um Dinge auf kleiner gleich zu vergleichen, wenn wir die zwei Listen haben wollen. Ja. Sie brauchen auch also Ort. Das heißt, allein schon aus Intuitionsgründen, Sie kriegen nur dann eine Ordnung im Sinne von kleiner gleich auf den Listen, wenn Sie bereits eine Ordnung auf A haben. Das heißt, wir nehmen an, A hat eine Ordnung, dann kann ich auch auf kleiner gleich, auf den Listen über A eine Ordnung definieren. Ja, und wie definiere ich die jetzt? Das ist jetzt Frage an Sie. Wie würde man Listen vergleichen? Und jetzt stellen wir uns einfach vor, eine lexikografische Ordnung, die eben von links nach rechts durchgeht. Was ist da der Basisfall? Welche von beiden? Okay, was passiert, wenn die zweite nicht leer ist? Also die Konvention ist die folgende, dass die leere Liste ist kleiner gleich jeder Liste. Zweiter Fall. Das Ding ist nicht leer. Wir haben also im ersten haben wir was von der Form x cons x ist. Und hier haben wir auch y cons y. Wie vergleiche ich die dann? Wann wird die kleine Gleichbeziehung gelten? Okay, das ist die eine Alternative. Also, falls x kleiner gleich y ist, dann sind wir schon fein raus. Aber es gibt noch eine zweite Alternative. Ja. Können Sie mir eine kleinere Liste als die leere Liste sagen? Wir definieren hier aber nicht kleiner, wir definieren kleiner gleich. Ja. Kleiner kommt gleich. Und das ist meistens sinnvoll, das ist nur so ein Pi mal Daumenregel. Es ist meistens sinnvoll, kleiner gleich zu definieren zuerst. Das ist einfacher. Und das kleiner kann man dann meistens einfach als Konsequenz draus kriegen. Ja, jetzt hat jemand einen Vorschlag hier für die Zeile da. Genau, wenn die ersten Elemente, wenn sie da noch nicht einen kleiner gleich haben, dann könnte es ja sein, dass sie gleich sind. Das ist die zweite Alternative. Und dass aber dann die Restlisten wieder kleiner gleich sind. Also auch noch, dass die auch noch kleiner gleich sind. X ist kleiner gleich Y. Ja, Sie haben eine Frage? Wie bitte? Sie haben natürlich recht, Entschuldigung. Ja. Wenn es echt kleiner ist, dann ist es auch kleiner gleich. Und ansonsten, wenn es gleich ist, wenn es also nicht kleiner geworden ist, dann testen wir auf Gleichheit. Und dann muss aber auch der Rest noch kleiner gleich sein. Danke. Ja, und jetzt bleibt nur noch ein Fall, nämlich alle übrigen Fälle, da sagen wir einfach falsch. Und das ist die vollständige Funktion, die vollständige Definition der Kleinergleichbeziehung auf Listen. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, was ist kleiner, dann können Sie das auch noch definieren. Und genau genommen sollten Sie das auch definieren, weil ja die Klasse Ort zwei Funktionen erwartet, nämlich die Funktion kleiner gleich und die Funktion kleiner. Das heißt, Sie sollten auch noch eine definierende Gleichung haben, x ist kleiner y, das ist, ja, jetzt kann man das ganz pauschal abhandeln, das könnte nämlich sein, dass x ist, dazu muss x ist kleiner gleich y sein und es muss ungleich sein. Das heißt, das ist eigentlich eine Definition, die gar nicht speziell was mit Listen zu tun hat, sondern die man ziemlich grundsätzlich machen kann, dass man, sobald ich ein kleiner gleich habe, ich einen kleiner definieren kann, indem ich sage, kleiner gleich und nicht gleich. Und das ist auch das, was Haskell einem an der Stelle erlaubt, da kommen wir gleich drauf. Das heißt, ich muss das gar nicht unbedingt per Hand definieren, sondern ich kann auch das dem System überlassen. Und so sieht das nämlich im Präludium aus. Da gibt es diese drei Klassen, EQ, Ort und Show. Es gibt noch sehr viele andere Klassen, aber das sind die drei, die für uns wichtig sein werden. Und in der Klasse EQ, da sind eben zwei Funktionen zu definieren. Die Funktion ist gleich und die Funktion nicht gleich. Die Funktion nicht gleich haben wir da unten auch gleich mal verwendet. Und das Interessante ist, dass die Klasse EQ auch eine Default-Definition enthält. Das heißt, Sie können in die Klassen auch Code mit reinschreiben. Und in dem Fall ist das ungleich, ist einfach nicht ist gleich. Damit braucht derjenige, der jetzt die Klasse EQ instanziert, nicht alle Funktionen der Klasse zu definieren, sondern nur die, die noch keine Definition haben. Also in dem Fall, das ist gleich, die Definition fehlt in der Klasse, aber das Ungleich, das ist bereits da, das muss man also nicht definieren, wenn man es nicht umdefinieren will. Dasselbe bei der Ort-Klasse. Hier werden bereits vier Funktionen erwartet, kleiner gleich kleiner, größer gleich größer, aber im Prinzip braucht man bestenfalls nur eine einzige zu definieren, nämlich die kleiner gleich Funktion. Und alle anderen können Sie daraus automatisch kriegen und da stehen dann eben die Default-Gleichungen noch dabei. Wie kann ich kleiner definieren? Nun, hier wird kleiner defaultmäßig definiert als kleiner gleich und nicht gleich. Hier unten hatte ich es explizit geschrieben, das war aber gar nicht notwendig, weil das Explizite bereits oben steht. Ja? Sie müssen sich in der Klasse entscheiden, was Sie ableiten und was Sie als gegeben voraussetzen. Das heißt, hier die Klasse EQ hat sich dafür entschieden, dass die Gleichheit gegeben sein muss und man dann das Ungleichheit ableiten kann. Man könnte es auch umgedreht machen, aber Sie müssen sich sozusagen zur Definitionszeit der Klasse entscheiden, in welcher Reihenfolge. Das war die Frage, hoffe ich. Ja. Hier haben wir uns bei der Klasse Ort haben wir uns entschieden, dass das kleiner gleich, weil das meistens das am einfachsten zu definierende ist, dass das ist, was wir annehmen, das muss wirklich vom Programmierer gegeben werden, das muss ausprogrammiert werden. Die anderen Funktionen, größer ist eben größer, kleiner ist kleiner gleich und nicht gleich. Größer ist nichts anderes als kleiner in der umgedrehten Reihenfolge und größer gleich ist natürlich kleiner gleich in der umgedrehten Reihenfolge. Das ist nicht so verblüffend. Und dann haben wir noch eine dritte Klasse, die Klasse Show. Die ist sehr simpel. Die sagt einfach nur, ein Typ ist in der Klasse Show, wenn es eine Funktion Show gibt, die Elemente des Typs in Strings übersetzt. Das heißt, die Klasse Show dient einfach nur dazu, um lesbare Repräsentationen von Elementen der Klasse zu bekommen. Und das will man natürlich in fast allen Fällen haben. Funktionen sind natürlich nicht in der Klasse Show drin, die können Sie nicht in Strings umwandeln, aber so ziemlich alles andere lässt sich in Strings umwandeln. Das heißt, da wird entweder das vordefiniert oder Sie sollten das definieren, dass es in der Klasse Show drin ist. Und damit sind wir, glaube ich, auch am Ende von den Klassen. Ja, jetzt Ihre letzte Chance, noch Fragen zu Klasseninstanzen generischer Programmierung oder sowas zu stellen. Dann kommen wir zu einem weiteren ganz wichtigen Standbein der funktionalen Programmierung, noch wichtiger als Klassen. Klassen sind was, was Haskell-spezifisch ist. Wunderbare Erfindung, aber ist nicht, sozusagen, würde ich nicht sagen, ist absoluter Kern der funktionalen Programmierung, sondern ist eine sehr schöne Haskell-spezifische Variante. Was aber absoluter Kern der funktionalen Programmierung sind die algebraischen Datentypen. Und das wird uns jetzt diese Woche und nächste Woche noch beschäftigen. Und was sind algebraische Datentypen? Ja, das sind im Prinzip eigentlich Bäume, aber wie man jetzt diese Baumtypen hinschreibt, ist der Punkt. Und wir fangen an mit Beispielen, die erstmal ganz simpel sind. Da werden Sie noch nicht erkennen, dass das Bäume sind, und die werden dann immer zunehmend komplexer. Also, die Sache ist, dass wir bisher eigentlich noch nie neue Typen definiert haben. Wir haben halt mit den existierenden Typen rumgerechnet und wir haben Typabkürzungen eingeführt, wie zum Beispiel String ist eine Abkürzung für CharacterList, aber wir haben keine neuen Typen definiert. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Also das war eben so eine Abkürzung. Und jetzt werden wir wirklich neue benutzerdefinierte Datentypen einführen. Und wir werden anfangen mit ganz einfachen Beispielen. Das sind Enumerated Types, also Aufzählungstypen. Und dann kommen wir zu rekursiven und schließlich auch zu polymorphen Typen. Und da werden dann auch die Listen als Spezialfall dieses Datentypmechanismus eingeführt. Also Data by Example. So ist der Typ Bool im Prelude definiert. Da steht Data, das ist das Schlüsselwort, sagt, ich führe jetzt einen neuen Datentyp ein. Dann kommt der Name des Datentyps, in dem Fall heißt der Bool. Und dann kommt auf der linken Seite die Alternativen, wie die Werte des Typs aussehen können. Das ist eben ein aufgezählter Typ, da gibt es nur zwei Alternativen, den Wert True und den Wert False. Und dann kann man über diese Typen, über diese Konstruktoren des Datentyps, das sind also die Elemente, mit denen man alle Werte des Datentyps konstruieren kann, über die kann man dann Pattern Matching machen. Also zum Beispiel die Funktion not, die eben darüber definiert ist, dass sie sagt, not von false is true, not von true is false. Und das ist eben wirklich eine spezielle Eigenschaft, dass eben dieses true und false, und deswegen sind sie auch groß geschrieben, um einem das gleich so zu zeigen, hier, ich bin eine spezielle Funktion, das sind eben Konstruktoren des Datentyps, über die darf man solche Fallunterscheidungen machen. Ich darf nicht über beliebige boolsche Ausdrücke eine Fallunterscheidung machen, sondern ich darf eben nur Fallunterscheidung machen, also jedenfalls dieses Pattern Matching machen, über Konstruktoren von Datentypen. Und hier ist ein Beispiel, hier ist ein zweites Beispiel, da definiere ich die Funktion und mache das auch wieder per Pattern Matching über die Konstruktoren false und true. Wenn eben das erste Argument false ist, dann kommt immer false raus, und wenn das erste Argument true ist, dann kommt einfach das zweite Argument raus. Und so weiter. Und das, was Sie hier eben sehen, sind drei Dinge, die sich merken sollten. Erstens, Datentypen werden mit Data eingeführt. Zweitens, auf der rechten Seite steht einfach die Menge der Funktionen, die Menge der Konstruktoren, die Elemente des Typs konstruieren, die alle Elemente des Typs konstruieren. Und sie müssen groß geschrieben werden, die Konstruktoren, und sind eben durch den senkrechten Strich voneinander getrennt. Das Ding war jetzt bereits im Prelude drin. Wir können das Ganze jetzt auch nochmal... Achso, jetzt kommt eine kleine Haskell-spezifische Sache. Wenn Sie einen Datentyp definieren und sonst nichts weiter tun, dann haben Sie wirklich nur die Definition, also Sie müssen alle Funktionen auf dem Datentyp explizit definieren. Insbesondere auch Dinge wie Gleichheit und wie Show, um den Datentyp auszudrucken. Und wenn Sie jetzt eine Gleichheit auf Ihrem Typ haben wollen, dann müssen Sie explizit sagen, Instance EQ Bool, das heißt, ich sage jetzt, bitte definiere mir auch noch eine Gleichheit auf Bool, und die Gleichheit soll eben wie folgt, also nicht bitte definiere mir seine, sondern hier ist meine Definition der Gleichheit auf Bool. Und hier ist meine Definition der Show-Funktion auf Bool. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, kann ich eben jetzt boolsche Werte auf Gleichheit testen und kann auch mir eine String-Repräsentation eines boolschen Wertes geben. Und die Gleichheitstest, den haben wir bereits gesehen. Und das Show, naja, Show vom Konstruktor True ist einfach der String True. Show vom Konstruktor False ist der String False. Falls Sie jetzt es etwas irritierend finden, dass hier links und rechts fast das Gleiche steht, das sind zwei sehr verschiedene Dinge, die da stehen. Also dieser String rechts, das ist halt wirklich irgendein String. Sie hätten auch jetzt da statt true hinschreiben können wahr und statt false hätten Sie hinschreiben können falsch. Das ist halt einfach irgendwas, was Sie gerne in der Ausgabe haben. Und das ist wirklich ein String. Wohingegen, was ist das hier eigentlich, wenn Sie sich Ihnen die Maschinenrepräsentation angucken, was dieses true oder false sein wird? Das wird einfach, ja, je nachdem, wie es implementiert ist, ein Byte oder ein Word sein, was eben eine 0 oder eine 1 enthält. Also einfach ein Indikator, welcher von den verschiedenen Konstruktoren bin ich. Und das ist eine Übersetzungsfunktion, die mir jetzt einfach ausgibt, wie ich diese angibt, wie ich diese Konstruktoren auszugeben habe. Das Ganze ist ein bisschen langweilig, der Code, den wir da geschrieben haben, der ist sozusagen total offensichtlich. Es wäre schön, wenn man den nicht schreiben müsste und das brauchen wir auch nicht. Es gibt das Deriving-Konstrukt in Haskell und das können Sie hinter jeden Datentyp dahinter schreiben und damit sagen Sie, bitte mache mir diesen Datentyp automatisch zu einer Instanz der folgenden Klasse. Das heißt, da kommt dahinter Deriving als Schlüsselwort und dann kommt einfach in Klammern eine Liste von Klassen, in die der Typ bitte reingeworfen werden soll. Das heißt, der Haskell wird mir, wenn ich das hier schreibe, wird mir Haskell genau diesen Code generieren, der da oben steht. Das geht natürlich nicht für beliebige Klassen. Wenn Sie jetzt irgendeine ganz tolle Klasse definiert haben, dann kann der Compiler nicht automatisch jetzt Ihre Klasse instanzieren mit einem beliebigen Datentyp. Wie soll denn das gehen? Aber für bestimmte sehr einfache vordefinierte Klassen, wie zum Beispiel Echo und wie zum Beispiel Show, ist es völlig offensichtlich, wie ich eine Gleichheit auf einem Datentyp definiere. Und das kann der Compiler alleine. Oder wie ich einen Datentypwert ausdrucke, ist auch ziemlich offensichtlich, diese Definition von Show. Und um einem einfach diese lästigen Standard-Boilerplate-Definitionen zu ersparen, gibt es dieses Deriving-Konstrukt. Das ist also wirklich nur so eine Haskell-Kurzschreibweise und hier oben ist das, was intern dann in der Langschreibweise passiert. Und Deriving kann auch weitere Klassen, wie zum Beispiel Ord und Read, aber kann natürlich nicht alles. Das heißt, nur die Dinge, die der Compiler bereits vorher kennt und wo es irgendwie für jeden Datentyp eine sinnvolle Instanzierung gibt. Das ist einfach, wenn Sie jetzt mit Datentypen programmieren, vergessen Sie nicht dieses Deriving Show mindestens, sonst passiert Folgendes, wenn Sie ein Programm haben und wollen einfach interaktiv sich einen Wert, einen Resultatwert ausgeben lassen und der Resultatwert aus dem Datentyp, dann schlägt das fehl, weil es gibt keine Art, die Werte des Datentyps auszudrucken, so bis Sie eben dieses Deriving Show gesagt haben. Also das ist ganz wichtig, sonst kriegen Sie einfach, können Sie sich die Werte nie angucken. Und die zweite Warnung, QuickCheck funktioniert nicht automatisch für Werte von Datentypen. Das heißt, QuickCheck funktioniert automatisch für Listen, weil Listen wohl bekannt sind. Aber wenn Sie jetzt einen Datentyp neu definieren, dann ist dummerweise das QuickCheck-System nicht automatisch in der Lage dafür, Quick-Check-Tests zu machen. Da müsste es nämlich zufällige Werte Ihres neu definierten Datentyps bauen. Das ist nicht wirklich Rocket Science, das ist schon machbar, aber aus irgendwelchen Gründen, die mir selbst nicht klar sind, haben die Quick-Check-Designer das nicht gemacht. Ich glaube, deren Philosophie ist, wenn der Benutzer seinen eigenen Datentyp hat, dann sollte er auch seine eigenen Zufallsgeneratoren für diesen Datentyp bauen. Das heißt, du musst dir deine eigenen Testdatengeneratoren bauen, was natürlich, wenn man wirklich sehr ausgefeilte Tests schreiben will, ist es durchaus sinnvoll, dass ich nicht völlig zufällig meine Bäume generiere, sondern vielleicht in Abhängigkeit von dem, was ich da testen will, Bäume einer bestimmten Bauart generiere. Aber jedenfalls, QuickCheck wird nicht automatisch funktionieren für Datentypen. Da muss man da was per Hand machen und dazu sage ich später noch was. Jetzt ein weiteres Beispiel, die Jahreszeiten, auch wieder rein Aufzählungstyp. Season ist einfach die vier Werte Spring, Summer, Autumn, Winter. Und auch wieder Gleichheit kann man natürlich da automatisch und auch herleiten lassen und das kann man automatisch ausdrucken lassen. Und jetzt ein Beispiel für eine Funktion, die eben die nächste Jahreszeit berechnet. Naja, die nächste Jahreszeit vom Frühling ist eben der Sommer, vom Sommer ist es der Herbst und vom Herbst ist es der Winter und vom Winter ist es der Frühling. Also auch hier wieder das Prinzip, Sie haben irgendwelche Konstruktoren, das sind eben das, was Sie in dem Datentyp als mögliche Werte aufzählen und dann können Sie die Funktionen per Pattern Matching über die Konstruktoren definieren. Das heißt, Sie können eben zusätzlich zu den Dingen, die wir bis jetzt immer im Pattern Matching erlaubt haben, Dinge wie zum Beispiel Paare und Listen, jetzt können eben auch noch Konstruktoren von Datentypen mit dazukommen. Das waren Aufzählungstypen. Das wird mit der Zeit ein bisschen langweilig. Jetzt möchten wir auch ein bisschen, bisschen ein paar Daten in dem Datentypen drin haben. Und das nächste Beispiel sind die Formen. Und das wird ein etwas komplexerer Datentyp werden, aber nur ganz wenig komplexer. Und hier definiere ich einfach, um es leichter lesbar zu machen, drei Abkürzungen für den Typ Float, nämlich einmal Radius soll Float sein, Width ist eine Abkürzung für Float und Height ist eine Abkürzung für Float. Einfach um das Ganze sprechender zu machen. Und jetzt definiere ich den folgenden Datentyp. Was ist ein Shape? Was ist eine Form? Es gibt zwei Formen in dem Datentyp, und zwar Kreise und Rechtecke. Und das sind die beiden Konstruktoren, Circle und Rect oder Rectangle. Das heißt, wie sehen Werte meines Datentyps aus? Das sind Konstruktoren, Circle, angewandt auf in dem Fall ein Argument, nämlich den Radius und Radius grad Float. Oder es ist, der Wert ist von der Form Rectangle angewandt auf zwei Argumente, nämlich die Breite und die Höhe des Rechtecks. Das sind also zwei jetzt ein paar typische Werte. Wenn Sie hinschreiben Circle 1,0, dann wird das System sagen, okay, Circle ist ein Konstruktor, aber das ist zwar eine spezielle Funktion, aber es ist eine ganz normale Funktion, die ein Argument vom Typ Radius nimmt und wieder einen Shape zurückgibt. Das heißt, wenn man sich anguckt, aus der Datentypdefinition, was da für Funktionen rauskommen, bei der Datentypdefinition habe ich eben mit dem, was ich hinschreibe, zwei Funktionen, die aber auch noch Konstruktoren sind, definiert. Nämlich einmal Circle. Circle hat den Typ Radius, Pfeil Shape. Und eine Funktion Rectangle, Rect, was hat die für einen Typ? Raten Sie. Entschuldigung, sagen Sie ein bisschen lauter. Width, File, Height, File, Shape. Genau. Das heißt, es ist eine Funktion, die nimmt eben zwei Floats und baut einen Shape daraus. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, was ist das für eine Funktion? Wir haben die ja gar nicht programmiert. Nein, das System programmiert sie für Sie, indem sie sagt, das System sagt, okay, das ist ein Datentyp. Alle Konstruktoren des Datentyps funktionieren wie folgt. Und zwar bauen die einfach ein neues Element im Speicher auf. Das hat entweder den Namen Circle oder den Namen Rectangle. Das wird einfach ein Tag sein, der dran steht. Und im einen Fall hat es ein Argument und im anderen Fall hat es zwei Argumente. Das heißt, wenn Sie das hier hinschreiben, Circle 1.0, dann macht der Code Folgendes. Der Code legt im Speicher eine Speicherstelle an, da schreibt er in dem Fall, weil das Circle ist, schreibt er wahrscheinlich eine 0 rein, um zu sagen, das ist der nullte Konstruktor. Und dann hat er, je nach Implementierung, das kann man auch ein bisschen anders implementieren, dann hat er hier eine Liste der Argumente. Das hat hier in dem Fall nur ein Argument und ich bin mal so frei und mache das, realisiere das als einen Pointer. Ich könnte es auch direkt reinschreiben, aber das, wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, von der Implementierungstechnik. Und dann steht eben hier ein Pointer auf den Wert 1,0. Das heißt, das Ganze, wenn Sie so eine Circle-Funktion haben und die tatsächlich sozusagen ausführen, auf der rechten Seite, auf der linken Seite der Funktionsdefinition dient es nur zum Pattern-Matching. Da passiert, da wird Circle nicht laufen gelassen. Aber auf der rechten Seite, wenn Sie da Circle schreiben, dann wird eben genau das passieren. Es wird sowas im Speicher angelegt und Sie können sich das eben auch mehr grafisch vorstellen, dass Sie eben so sagen, Circle mit Argument 1.0 oder Sie können sich es eben völlig linear als einen Term vorstellen. Term mit Funktionsnamen Circle und Argument 1.0. Und das Entscheidende ist aber wirklich, dass das eine Funktion ist, die rechnet nicht, sondern die baut einfach nur ein kleines Stück Speicher auf mit gewissen Inhalten. Rectangle 0.9 1.1 wäre ein weiteres Element vom Typ Shape. Oder auch Circle von minus 2,0. Das sind alles Shapes. Also Shapes sehen immer so aus, entweder ist es Circle von einem Argument oder ist es eben Rectangle von zwei Argumenten. Und jetzt können wir auch Funktionen drauf definieren. Zum Beispiel die Funktion, die die Fläche einer Form berechnet. Nimmt also einen Shape, gibt einen Float zurück und wird zwei Gleichungen haben, nämlich einmal, wie berechne ich die Fläche eines Circles und zweites, wie berechne ich die Fläche eines Rectangles. Ja, wie berechne ich die Fläche, wenn mein Argument Circle von irgendwas ist, dann ist es eben Pi, was wahrscheinlich sogar in Haskell definiert ist, mal R Quadrat und wenn es ein Rectangle ist, dann ist es einfach Breite mal Höhe. Also auch wieder per Pattern Matching. Und jetzt habe ich eben da drin irgendwelche Argumente R und das ist dieses Pattern Matching, erlaubt es mir eben jetzt auf dieses Argument zuzugreifen, genau wie bei den Listen, wo ich ja auch den Konstruktor Const habe und dann auf die Argumente, nämlich das erste Element und die Restliste zugreifen kann. Hier ist es nicht rekursiv, hier werden einfach nur die Shapes bestehen, nicht rekursiv wieder aus Shapes, sondern sind einfach nur eine Ebene, die Shapes in zwei verschiedene Arten von Shapes klassifiziert, Circle und Rectangle. Ich kann nur immer wieder sagen, Fragen, weil ich merke es dann, leider merken wir es dann im Übungsbetrieb, dass eben doch noch viele Fragen waren. Jetzt wäre eine gute Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Dann ein Datentyp, der erstmal sehr unscheinbar aussieht, aber sehr hilfreich ist, der Datentyp Maybe. Der ist bereits vordefiniert und der hat nur zwei Konstruktoren, und zwar den Konstruktor Nothing und den Konstruktor Just von A. Das heißt, Nothing nimmt gar kein Argument und gibt einfach einen Maybe-Wert zurück und Just nimmt ein Argument vom Typ A und gibt etwas vom Typ Maybe von A zurück. Also schreiben wir es explizit hin. Nothing wäre eben vom Typ, das ist einfach maybe, von irgendeinem A, von jedem beliebigen A, was Sie möchten. Und just ist eben von der Funktionalität A nach maybe von A. Und wie sehen jetzt da die Werte aus? Also, nothing ist ein möglicher Wert von dem Typ, hat eben den Typ maybe von A. Just true, was hat das für einen Typ, der Wert just true? Sagen Sie es mir. Maybe bool, genau. Und just von diesem String hat was für einen Typ? Natürlich maybe jetzt von String. Was ist der Sinn von dieser ganzen Konstruktion? Der Sinn von der Konstruktion ist, dass sie ein ausgezeichnetes, ja, neues oder meistens als Fehlerelement benutztes Element haben, das Element Nothing. Und sie können eben nicht einfach irgendwo Nothing aus dem Nichts gewinnen, sondern sie müssen tatsächlich einen neuen Typ definieren, diesen Maybe-Typ. Aber in dem Typ haben sie jetzt eben zwei Alternativen. Entweder irgendwas ist Nothing und die Intention ist meistens, oh, hier ist vielleicht irgendwas schiefgegangen, weil ich keinen vernünftigen Wert zurückgekriegt habe, aber ich mache eben jetzt keine Exception, sondern ich gebe ganz normalen Wert zurück, aber dieser Wert zeigt dem Aufrufer an, oh, da ist irgendwas nicht so ganz koscher gewesen. Oder ich gebe eben Just zurück und dann ist in dem Just der Wert drin, an dem ich eigentlich interessiert bin. Also zum Beispiel, wenn ich Just True zurückgebe, dann weiß der Aufrufer, ach so, ja, das eigentliche Resultat war das True und das kann ich wieder aus dem Just auspacken mit Pattern Matching zum Beispiel. Und ein ganz typische Anwendung davon ist die Lookup-Funktion. Ist die Lookup-Funktion, die nimmt einen Key hier vom Typ A und einen Key-Value-Liste und gibt maybe ein B zurück, also maybe ein Value. Warum maybe? Naja, wenn es für das erste Argument kein entsprechendes Paar gibt, dann können Sie natürlich nichts zurückgeben. Und das ist genau gleich in der ersten Gleichung. Lookup, Key und leere Liste, was sollte man da zurückgeben? Da sollte man gerade nothing zurückgeben. Und das ist gerade der Indikator für den Aufrufer, das hat nicht geklappt, ich habe keine Assoziation gefunden. Aber Nothing ist eben kein neues Sprachkonstrukt, sondern ist einfach etwas, was Sie mit den vorhandenen Konstrukten ganz normal realisieren können. Wenn wir jetzt die Situation haben, ich suche nach dem Key und habe jetzt eben so eine Liste, am Anfang Key Value Pair XY und dann eine Restliste, was ist dann die Fallunterscheidung, die ich machen werde? Genau, falls Key gleich X ist, was gebe ich dann zurück? Genau, just y. Das ist jetzt wenn der Aufrufer sich das anguckt, sieht, ah ja, da kommt ein just raus, dann sieht er eben, das hat funktioniert und in dem just drin steht eben der Wert, der zurückgegeben wird. Und sonst guckt man einfach rekursiv, ob ich den Key in der Restliste finden kann. Mache also Lookup, Key und Restliste. Und wenn ich jetzt sage, der Aufrufer guckt sich das an, dann heißt das natürlich, wenn ich jetzt dieses Lookup benutze irgendwo, wenn ich also hier irgendwo einen Aufruf habe, Lookup mit irgendeinem Key und irgendeiner Assoziationsliste. Wenn ich Assoziationsliste sage, dann ist das immer das Gleiche wie so eine Key-Value-Liste, also eine Liste von Paaren. Wenn ich das jetzt hier habe, dann kann ich das erstmal direkt nur in andere Funktionen reinstecken, die jetzt maybe erwarten. Was ich also typischerweise machen würde, ist, dass ich sage, case, das hier, off. Und dann kommen eben zwei Alternativen. Naja, wenn hier nothing wäre, dann mache ich das eine. Und wenn ich just irgendein Y rauskriege, dann mache ich das andere. Und hier kann ich natürlich dann auf der rechten Seite mit dem Y weiterarbeiten. Das ist das, was ich mit dem Auspacken meine, dass ich eben wirklich hier mit dem Case jetzt hier ein Pattern Matching mache auf Nothing oder Just und dann, wenn ich hier in dem Pattern Just Y schreibe, dann kann ich hier das Y wieder in die Hand nehmen. Das heißt, das Pattern Matching dient dazu, Dinge zu destruieren, in Datentypwerte wieder reinzugucken, die man gebaut hat. Gut. Das ist noch eine letzte Anwendung, die ganz ungewöhnlich ist, und zwar, man kann auch die Zahlen als Datentypen definieren. Wenn also Haskell nicht bereits Zahlen hätte, dann könnte man sich die selbst definieren. Und zwar den Typ NUT könnte ich einführen, indem ich sage, wie sieht eine natürliche Zahl aus? Nun, natürliche Zahl kann entweder 0 sein oder es kann suck von 0 sein. Das heißt, ich habe hier zwei Konstruktoren eingeführt, den Basisfall 0 und zweitens den Konstruktor suck, den ich vor irgendeine Zahl davor setzen kann, und das gibt mir dann eine neue Zahl. Und echo und show kann ich mir automatisch geben lassen. Wie sehen jetzt die Werte von dem Typ NUT aus? Also 0 ist definitiv ein Wert. Das ist ja hier direkt steht. NUT kann oft von der Form 0 sein. Was sagt die zweite Alternative? Die sagt, wenn ich bereits eine natürliche Zahl habe, dann kann ich da nochmal suck davor setzen. Aha, ich habe bereits eine natürliche Zahl, nämlich 0, also kann ich auch suck davor setzen. Dann kann ich natürlich immer dieses suck davor setzen iterieren. Also suck von 0 ist auch eine natürliche Zahl und so weiter. Und das ist genau die, eine extrem simple Darstellung von natürlichen Zahlen, eben ausgehend von einer Null und dann, dass man immer nur so Konstruktoren noch davor setzt, was dann eben, wenn Sie sich angucken würden, wie das im Speicher aussieht, dann sieht es eben so aus, Sie haben hier eine Speicherzelle, da steht irgendwie sowas wie suck drin und dann wieder suck und sowas und irgendwann steht dann da ganz unten 0 drin. Also nicht der String 0, sondern irgendein Tag, der sagt, ich bin der Konstruktor 0, der Konstruktor 0. Und das ist jetzt eine sehr speicherineffiziente Darstellung von Zahlen, indem sie wirklich, die Darstellung ist so lang, wie die Zahl groß ist, im Gegensatz zu einer Binärdarstellung, die eben nur logarithmisch so lang ist, wie die Zahl groß ist. Das heißt, das ist nichts, was man für effiziente Implementierung von Zahlen benutzen sollte. Aber man kann darauf sehr schön rechnen, sehr schön einfach rechnen. Zum Beispiel kann ich jetzt die Additionsfunktion auf solchen Zahlen definieren. Die nimmt zwei natürliche Zahlen, gibt eine natürliche Zahl zurück. Add von 0 und n, das definiere ich einfach als n. Das heißt, 0 hat natürlich keine Bedeutung an sich. Sie geben dem jetzt eine Bedeutung, indem Sie die Additionsfunktion definieren und sagen, das 0 ist eben gerade das neutrale Element bei der Addition. Das gibt dann das zweite Argument zurück. Und wenn Sie einen Successor haben im ersten Argument, dann können Sie Folgendes machen. Sie können den Successor rausziehen. Sie können erstmal erstes und zweites Argument ohne den Successor addieren und dann den Successor außen rausziehen. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt haben add von suck 0 und suck 0. Was ist das nach Definition? Das ist dasselbe wie Successor. Und jetzt ist das erste Argument eins kleiner geworden. Also add von 0 und das zweite Argument ist geblieben. Dann kann ich die erste Gleichung anwenden. Das heißt, das 0 fällt einfach weg und hier steht nur noch suck von 0. Das heißt, Sie können jetzt rechnen einfach durch sukzessive Anwendung dieser Gleichungen und Sie können auch Dinge jetzt über die Zahlen beweisen. Bis jetzt haben wir immer gesagt, Arithmetik ist was, was wir voraussetzen. Das beweisen wir nicht. Aber man kann jetzt hiermit auch eben arithmetische Eigenschaften beweisen. Zum Beispiel, das gilt add von n und 0 ist n. Das können Sie jetzt per Induktion über das n beweisen, dass eben das 0 auch in der zweiten Position ein neutrales Element ist. Das heißt, ja, da ist eine Frage. Sie meinen von da nach da? Das ist die zweite Gleichung von add, die sagt, wenn im ersten Argument ein suck steht, suck von irgendwas, von irgendeinem M, dann kann man das Sack rausziehen, das haben wir hier gemacht, und dann steht im ersten Argument nur noch das M und das zweite Argument ist unverändert geblieben. Das heißt, es ist genau hier die zweite Gleichung, ich kann es mal dran schreiben, Gleichung 2 und hier war es die Gleichung 1. Und Sie können jetzt das Ganze noch weiter treiben. Ja, Sie können erstens Dinge beweisen über die Gleichungssystem. Frage, was würde passieren, wenn ich diese Gleichung, statt sie zu beweisen, jetzt noch hier als dritte Gleichung dahinter schreiben würde? Was wäre die Konsequenz? Ja. Genau, das ist völlig sinnlos. Die Gleichung ist überflüssig, was auch gut ist. Das Pattern Matching ist immer entweder ist das erste Argument Zero oder ist es Successor. Das heißt, es wird immer eine von den beiden ersten Gleichungen greifen. Und wenn Sie entsprechend Ihre Warnings angeschaltet haben, was ich Ihnen immer ans Herz legen würde, dann würde der Haskell-Compiler Ihnen auch sagen, Sie haben da eine Gleichung hingeschrieben, die gar nicht erreichbar ist. Und damit haben Sie wahrscheinlich irgendwas gemacht, haben Sie irgendwas nicht ganz verstanden. Ja. Das ist brutal ineffizient, natürlich. Das gilt natürlich nur genau dafür, das ist richtig. Ja, das heißt, damit haben Sie keine Erkenntnisse über die Maschinenarithmetik oder sowas gewonnen. Wenn Sie die hätten, also die müssten Sie nicht, Sie können auch ein abstraktes Modell der Maschinenarithmetik bauen, indem Sie mit Listen von Boolschen Werten arbeiten, die halt gerade die Bits sind, aber dann müssten Sie über die dann mit Induktion über Listen aber was beweisen. Ja. Dann noch zum Abschluss die Multiplikation, aber ich glaube, Sie glauben mir, dass man die auch definieren kann mit Hilfe der Addition. Und damit sind wir auch für heute durch und nächstes Mal gibt es dann Bäume. Ach nee, Listen, ja, schade, naja.